schönen Mittag vor der Mittagspause. Noch, wie gesagt, ein Sprung von Lichtgestalten, der innerhalb der Arbeitswelt von Menschen mit Behinderung ein Stück weit vielleicht zu einer besseren, theoretischeren Umschau zum Thema Barrieren, wie sie vor allem von Menschen mit intellektueller Behinderung im Arbeitsleben erlebt werden. Zum Einstieg in meinen Vortrag habe ich mir ein Thema ausgesucht, das, glaube ich, ganz, ganz allgemein auch behinderungsgruppenübergreifend momentan, glaube ich, zukünftig ein ganz, ganz zentraler Motor sein kann. Ein ganz, ganz zentraler Motor, um so die Zielperspektiven Teilhabe und Inklusion für Menschen mit Behinderung an und in der Gesellschaft und an und im Arbeitsleben auch zu verwirklichen. Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung im Jahr 2007 von der UN-Konvention verabschiedet, im Frühjahr 2008 in Österreich von der österreichischen Bundesregierung auch einstimmig ratifiziert, wohlgemerkt so ein Stück weit mit der Annahme, die dahinter stand, das, was in der UN-Konvention drinnen steht, wäre in Österreich schon gängige Praxis. Insofern gab es geringen Widerstand anfangs. Teilhabe und Inklusion, Inklusion nur in der Originalfassung, in der deutschsprachigen Übersetzung, hat der Begriff der Inklusion, der wurde ersetzt durch den Begriff der Integration, hat weit weniger gesellschaftspolitische und sozialpolitische Implikationen. Erste Problemstellung da schon. Teilhabe und Inklusion werden in der UN-Konvention auf unterschiedlichen Ebenen gesehen. Grundsätzlich einmal ist es ein genereller Grundsatz, der sich durch dieses UN-Papier durchzieht. Er ist aber gleichzeitig eine Verpflichtung, denen sich die Staaten, die die UN-Konvention unterzeichnet haben, verpflichten, diese im Mainstream-Bereich ihrer politischen Praxis auch umzusetzen. Was jetzt gerade für Österreich ist, was vorhin ein Stück weit Frage fast schon revolutionär ist, ist der generelle Rechtsanspruch auf diese Leistungen. Das österreichische Sozialsystem, vielleicht als kleine Anmerkung zu Ihrer Frage von vorhin, der Sozialstaat Österreich kennt Rechtsansprüche nicht. Es gibt jede Menge Leistungen, aber es gibt keine Rechtsansprüche. Insofern wird gerade dieser Aspekt für Österreich eben, wie gesagt, sehr, sehr spannend werden. Teilhabe und Inklusion, diesen Blick eben auf diese beiden Begriffe zu lenken, richtet den Blick weg von den individuellen Defiziten, Bedürfnissen, Einschränkungen einer Person und hin zu den rechtlichen und institutionellen Voraussetzungen, die es bräuchte, um Teilhabe und Inklusion zu verwirklichen. Ein gutes Beispiel ist immer das Konzept der Employability. Das Konzept der Employability ist eines der vier zentralen Säulen der europäischen Beschäftigungspolitik. Employability, einmal übersetzt, würde so viel bedeuten wie Beschäftigungsfähigkeit. Employability ist aber im Wesen kein rein individuelles Konzept. Es geht jetzt nicht nur darum, was kann der Mensch tun, so wie der Kollege Buchner vorhin gesagt hat, Karriere, Anhäufung von Qualifikationen, um meine Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen, sondern es ist immer auch die Frage, wie geht die Gesellschaft, wie geht die Wirtschaft, wie geht die Arbeitswelt, wie geht die Politik damit um die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen zu erhöhen. Also ein viel, viel breiter gefasstes Konzept. Demgegenüber steht eine österreichweite, also internationale Einzigartigkeit. Das österreichische Sozialversicherungsrecht kennt den Begriff der Arbeitsunfähigkeit. Arbeitsunfähigkeit, was man jetzt schon mal in Beziehung setzen könnte zu Employability, Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitsfähigkeit wird mit einer rein individuellen, ein Stück weit fiktiv gezogenen, anhand einer Leistungsgrenze festgemacht. Kann eine Person mindestens 50% Leistung erbringen, gilt sie als arbeitsfähig. Kann sie das nicht, gilt sie als arbeitsunfähig. Und ich werde nachher noch ein Stück weit darauf zurückkommen, die Behindertenpolitik in Österreich, vor allem für die Zielgruppe von Menschen mit einer intellektuellen Behinderung, ist ganz, ganz zentral um diesen Passus der Arbeitsunfähigkeit auch aufgebaut. Ja, noch ganz kurz ein Blick auf den Artikel 27 der UN-Konvention. Also was steht? Der Artikel 27 regelt den Bereich Beschäftigung und Arbeit für Menschen mit Behinderung. Was steht da einleitend in Paragraph 1 zu Artikel 27? Hier steht, die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit. Dies beinhaltet das Recht wohlgemerkt, auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen werden kann. Also so im Sinne des Titels der Tagung eigentlich karrierefrei, könnte man meinen. Einschränkungen werden hier nicht gemacht, beziehungsweise werden in der ganzen Konvention nicht gemacht, die es erlauben würden, dieses Recht auf Arbeit von einer individuellen Leistungsgrenze abhängig zu machen. Ja, die Personengruppe Menschen mit einer intellektuellen Behinderung in Österreich. Zu den Begrifflichkeiten wurde ja auch in der Rede von Kollegen Buchner und Ore Honecker schon einiges gesagt. Wenn da jetzt hier oben steht, Schätzungen 0,4 bis 0,6% der Population, das sind Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, beziehen wir uns auf die Personengruppe, die vormals oder immer auch noch unter dem Begriff der geistigen Behinderung subsumiert wurde. Es gibt keine Zahlen, dazu komme ich gleich auch weiter. Grundlagenforschung zu Statistiken und Zahlen von Menschen mit Behinderung in Österreich ist international auf einem extrem niedrigen Niveau. Wir können ungefähr davon ausgehen, dass rund 40.000 bis 50.000 Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung in Österreich leben. Davon, wenn wir das jetzt auch so die generelle Verteilung, die Altersverteilung anschauen würden, wären ungefähr 30.000 bis 35.000 Personen davon im erwerbsfähigen Alter. Das System Schule, gleichzeitig, wohlgemerkt, das sind nicht nur Personen mit einer intellektuellen Behinderung. Es waren im Jahr 2007, knapp 29.000 Schüler und Schülerinnen in Österreich, die einen sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf bekommen haben. Es ist immer wieder ganz, ganz interessant zu beobachten. Jedes Jahr, wir sprechen von Geburtenrückgang, nimmt die Anzahl der Schüler und Schülerinnen in Österreich ab. Die Anzahl derjenigen Personen, die durch das Schulsystem als behindert oder förderungswürdig deklariert werden, nimmt aber Jahr für Jahr zu. Also das System, die Systeme, das System Schule jetzt in dem Sinn, das System Gesellschaft im weiteren Umfeld, wenn es dann zum Thema Arbeit kommt, produziert sozusagen immer mehr Menschen, die am Mainstream nicht teilhaben können. Auf die Begriffsdebatte jetzt einzugehen, das würde den Rahmen grundsätzlich sprengen. Geistige Behinderung war die vormalige Bezeichnung, Menschen mit Lernschwierigkeiten, der Begriff, welche die internationale People First Bewegung für sich gebraucht. Grundsätzlich ist nur zu sagen, als generelles Problem, seien es jetzt Personen, die mobilitätsbeeinträchtigt sind, die sinnesbeeinträchtigt sind, der Begriff oder die Zuschreibung zu einer Behinderungskategorie sagt wenig aus, sagt wenig über den Menschen aus und sagt auch wenig über seinen eigentlichen Bedarf aus. Wenn das Ziel die berufliche Integration, das Ziel es ist, am Arbeitsmarkt bestehen zu können, dann bräuchte es ganz, ganz individuelle Systeme, um diesen Bedarf an Unterstützung zu erheben. Was wir in Österreich haben, das betrifft eben nicht nur diese Personengruppe, ist, dass Menschen sich in Schubladen einteilen lassen müssen. Es gibt Pauschalleistungen, es gibt Maßnahmen für die und die Zielgruppe und es ist wiederum der Mensch, der sich anpassen muss. So aus volkswirtschaftlicher Perspektive betrachtet, bin ich schwer der Meinung, dass das nicht unbedingt kostengünstiger ist, derart vorzugehen. Vor welchen Ausgangslagen befinden wir uns nun, wenn wir uns den Arbeitsmarkt zunächst einmal anschauen? Wir sehen seit mindestens einem Jahrzehnt einen strukturellen Wandel des Arbeitsmarktes. Viele Begriffe kamen auch in der Vorrede vom Herrn Hatschiew. Hochleistungsgesellschaft, der Wandel hin zur Informationsgesellschaft. Es gibt neueste Studien, die besagen, dass vor allem diejenigen Berufe, die den Handel, die Weitergabe, die Entwicklung von Informationen als Haupt als Hauptinhalt der beruflichen Tätigkeit haben, diejenigen Berufe sind, die in den letzten 10 Jahren am meisten zugenommen haben. Demgegenüber produzierende Bereiche, Tätigkeiten, wo so in der klassischen Vorstellung Menschen mit einer intellektuellen Behinderung primär beruflich tätig sind, werden, weiteres Stichwort aus der Globalisierung, immer mehr an Billiglohnländer bzw. ins Ausland verlagert. Wir hatten Anfang so im neuen Millennium eine sehr, sehr positive Entwicklung an den europäischen Arbeitsmärkten, auch in Österreich. Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, auch Menschen mit Behinderungen haben von diesen Entwicklungen profitiert. Anfangs, die OECD hat 2007 eine neue europaweite, beziehungsweise alle OECD-Staaten eine Studie herausgegeben, in der klar herausgekommen ist, dass diese positive Entwicklung eine negative Entwicklung bei Menschen mit Behinderung als parallele Entwicklung sich dargestellt hat. Das ist auch wiederum behinderungsübergreifend. Was wir jetzt gesehen haben, Arbeitsmarkt, Hochleistungsgesellschaft, die Arbeitswelt produziert immer mehr Personen, die den Erwartungen und Anforderungen dieses Systems nicht mehr standhalten können. Psychische Beeinträchtigungen nehmen mehr und mehr zu, vor allem auch bedingt durch diese erhöhten Anforderungen in der Arbeitswelt. Was zur Folge hat, dass vor allem die Position von denjenigen Menschen, die einen sehr, sehr hohen Bedarf an arbeitsbegleitender Unterstützung aufweisen, sich zunehmend marginalisiert hat und zunehmend marginalisiert wird. Gleichzeitig, ich hatte das im System Schule vorhin schon angesprochen, es wird geschaut, dass gesellschaftliche Institutionen beispielsweise wie der Arbeitsmarkt oder wie die Schule entlastet werden. Was man nun getan hat, war die Grenzen für die Zuschreibung einer Behinderung sukzessive zu erweitern. Also das, was wir heute oder das, was auch in der beruflichen Unterstützung als Behinderung gefasst wird, wäre für uns vor 10 Jahren vielleicht noch nicht Behinderung gewesen. Aber all diese Effekte produzieren das, was der Kollege Buchner vorhin eben auch diesen Creaming-Effekt genannt hat. Zunehmend leistungsstärkere Personen bekommen eine Chance, diejenigen Personen, die es nicht schaffen, fallen durch den Rost. Ja, es wurde angesprochen, ich bin momentan in der Forschung tätig. Wenn man Behinderungsforschung sich in Österreich anschaut, bewegt man sich auf sehr, sehr dünnem Eis. Es gibt kaum Forschung in Österreich. Es gibt vor allem kaum kritische wissenschaftliche Forschung darüber, wie die Unterstützungssysteme für Menschen mit Behinderung eigentlich funktionieren, ob sie den Menschen wirklich nützen, ob sie gesamtgesellschaftlich, volkswirtschaftlich auch überhaupt einen Effekt erzielen. Das, was an Forschung da ist, ist überwiegend staatlich geförderte Auftragsforschung, wo wir ein Stück weit, das ist heute wiederum sehr schade, dass keine politischen Vertreter hier anwesend sind, ich immer wieder ein Stück weit ein mangelndes Problembewusstsein verorten würde. Man ist sehr, sehr schnell mit Lippenbekenntnissen, wenn es dann wirklich um tatsächliche Absichtserklärungen und Umsetzungen geht, dann schaut die Sache meist ganz anders aus. Es fehlen uns gänzlich empirische Daten, die über die aktuelle Lebenssituation von Menschen mit Behinderung im Allgemeinen und von Menschen mit einer intellektuellen Behinderung wirklich Auskunft geben können. Das System der beruflichen Integration in Österreich. Österreich ist ein recht kleines Land im Endeffekt und hat europaweit wahrscheinlich das differenzierteste System der beruflichen Integration ins Leben gerufen. Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Maßnahmen bündeln. Es gibt brauche sie jetzt hier nicht aufzuzählen, der Kollege Buchner hat einige davon schon genannt. Behindertenpolitik, und das ist jetzt grundsätzlich nichts Negatives, wird so gemäß der Mainstreaming-Vorgaben der Europäischen Union als Querschnittsmaterie behandelt. Querschnittsmaterie bedeutet, unterschiedliche Ressorts, unterschiedliche Ministerien beispielsweise, müssen sich diesem Themenbereich verantwortlich fühlen. Das führt in der Praxis aber zu ganz, ganz vielen Reibungsverlusten. Wir hatten vieles jetzt im Kontext Gehörlosigkeit vorhin auch schon gehört. Wohin wende ich mich jetzt mit dem Problem? Dafür ist der Fördergeber zuständig, dafür derjenige. Und für die Person, die jetzt vielleicht Hilfe und Unterstützung sucht, die steht meist vor einem Dschungel, der für sie kaum überblickbar ist. Es gibt ein breites Angebotsspektrum, aber eben, wie ich vorhin gesagt habe, in Österreich keinerlei Rechtsansprüche, auf keine Leistung grundsätzlich besteht in Österreich ein Rechtsanspruch. Ausnahme ist jetzt beispielsweise die Arbeitslosenversicherung, aber wenn es jetzt um Hilfsleistungen für Menschen mit Behinderung geht, gibt es keine Rechtsansprüche. Es gibt ganz große regionale Unterschiede, auch die hat der Kollege Buchner schon angesprochen. Es gibt auch große Unterschiede in den Trägerphilosophien. Träger, die sehr, sehr stark, sehr, sehr identifiziert mit dem Bereich der Inklusion und der Integration von Menschen mit Behinderung arbeiten, die leisten auch wirklich hochqualifizierte und gute Arbeit. Es ist so ein Stück weit ein bisschen ein Markt entstanden. Ein Markt ist ja auch grundsätzlich nichts Negatives. Es sind nur sehr, sehr viele Träger jetzt auf diesem Markt unterwegs, denen dieses eigentliche Anliegen, und das ist ein gesellschaftspolitisches Veränderungsanliegen, nämlich die Inklusion von Menschen mit Behinderung zu unterstützen, würde ich einmal unterstellen, ein nachrangiges ist, nebst wissenschaftlichen Interessen. Wenn es jetzt um Ausbildungsplätze geht. Ich hatte vorhin schon gesagt, Arbeitsfähigkeit als zentrales Selektionskriterium. Sehen wir eine sehr, sehr starke Job-Readiness-Mentalität, habe ich das jetzt genannt. Maßnahmen und Leistungen sind auf sehr, sehr kurze Dauer nur angelegt und es wird von den Personen erwartet, in dem Moment, wo sie in eine Maßnahme, in eine qualifizierende oder eine unterstützende Maßnahme hineinkommen, bereits so gut wie job ready, also so gut wie bereit schon zum Arbeiten sind. Und auch da wiederum ist das ein System, das sehr, sehr viele Menschen durch den Rost fallen lässt. Die Beschäftigungstherapie als einzige nachschulische Lebensperspektive wurde vorhin ja schon genannt. Ich bin momentan an einem Forschungsprojekt tätig an der Uni Wien. Wir beschäftigen uns mit Partizipationserfahrungen, die Menschen mit einer intellektuellen Behinderung in ihrer beruflichen Biografie gemacht haben. Und eine der ersten Teilbereiche dieser Studie war eine Befragung in Wien von Nutzerinnen in Beschäftigungstherapiewerkstätten über ihre Beschäftigungspräferenzen, über die Gründe, warum sie aus ihrer Sicht da jetzt arbeiten. Ich habe jetzt nur einige Sachen herausgepickt. Es war eine Befragung von 225 Menschen in Wiener Werkstätten. Wir haben den Fragebogen gemeinsam mit Selbstvertretungsgruppen entwickelt, weil ein Ziel dieses Forschungsprojektes auch ist, Wissen zu generieren, das für Menschen mit Behinderung auch verwertbar und nützlich ist. Es ist jetzt, also in Richtung Repräsentativität, die Personen haben freiwillig an der Befragung teilgenommen und es wurde in einem Interview-Setting durchgeführt. Ganz, ganz kurz, auf was ich hinaus will, im Endeffekt, es steht ganz, ganz unten, von diesen 225 befragten Personen wollen über die Hälfte der befragten Personen lieber außerhalb einer Werkstätte arbeiten. Das heißt auch von den Perspektiven, die Menschen haben, ein Großteil der Menschen sind wirklich unfreiwillig in diesen Maßnahmen und würden andere Alternativen bevorzugen. Es geht auch anders in Österreich. Die Behindertenpolitik in Österreich, vor allem für die Zielgruppe von Menschen mit intellektueller Behinderung, ist Landessache. Ich hatte das vorhin schon gesagt, diese Zäsur in Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit bedingt auch eine Kompetenzaufteilung in Bundes- und Landeskompetenz. Auf der Landeskompetenzebene sehen wir in Österreich 9 unterschiedliche Landesbehindertengesetze. Das heißt, lebt ein Mensch in Wien, lebt ein Mensch in Niederösterreich, stehen ihm ganz, ganz unterschiedliche Leistungen und Möglichkeiten offen. In Bezug auf das Arbeitsleben immer wieder, ich würde nicht nur sagen österreichweit, sondern internationales Best-Practice-Modell, Spagat vom Institut für Sozialdienste in Vorarlberg besteht mittlerweile seit 11 Jahren, hat als Modellprojekt angefangen, das vom Europäischen Sozialfonds finanziert worden ist. Zielgruppe waren damals 8 junge Menschen, die schulisch integriert waren, die auch Eltern hatten, denen das ein großes Anliegen war und wo die Eltern nach Ablauf der Schule gesagt haben, es kann ja nicht sein, jetzt haben wir, ganze Zeit dafür gekämpft, dass Integration möglich ist und die Schule ist aus und jetzt versiegen diese Möglichkeiten einfach, weil es hat sich um Personen gehandelt, die nach dem geltenden Recht als nicht arbeitsfähig gelten, also auch gar nicht Leistungen zur beruflichen Integration überhaupt in Anspruch nehmen können. Dieses Projekt war und ist sehr erfolgreich. Heute ist es im Vorarlbergerischen Chancengesetz auch verankert und bietet jungen Menschen am Übergang von der Schule Beruf wirklich eine Wahlfreiheit zwischen einer Beschäftigungstherapie und der unterstützten Beschäftigung. Dazu komme ich jetzt gleich auch noch. Der zentrale methodische Bestandteil des Konzeptes ist die persönliche Zukunftsplanung und der Aufbau von Unterstützungskreisen. Persönliche Zukunftsplanung bedeutet, dass man wirklich ganz, ganz nah versucht, davon auszugehen, von den Wünschen, Fähigkeiten, Perspektiven, die jungen Menschen auch einbringen. Und der Unterstützungskreis ist im Endeffekt das soziale Netzwerk, das die Person hat, das man ganz, ganz gezielt versucht zu aktivieren, beispielsweise auch bei der Arbeitsplatzsuche. Bei Menschen, die keine Behinderung haben, gibt es Studien, die sagen, dass 80% aller Arbeitsplätze über informelle Kontakte akquiriert oder gewonnen werden. Bei Menschen mit Behinderung versucht man, gibt es ganz, ganz viele Systeme, die sich aber nur auf diese 20% hin fokussieren. Also Arbeitsmarktausschreibungen, Blindbewerbungen bei Unternehmen. Und es ist eigentlich viel, viel sinnvoller zu schauen, wo gibt es im informellen Netzwerk der Person bereits Kontakte, die man ganz, ganz gezielt nutzen kann. Wo können auch gezielt Leute in Schlüsselpositionen, vielleicht Bürgermeister von Gemeinden beispielsweise, sensibilisiert und motiviert werden, in ihrem regionalen Einflussbereich für einen ganz, ganz konkreten Menschen mit einem ganz, ganz konkreten Wunsch, nämlich beruflich tätig zu sein, aktiv zu werden und zu helfen. Weiteres Spezifikum ist, dass es sich dabei nicht um Arbeitsplätze handelt, wie wir sie in Österreich haben. Woran wir denken. Also Österreich ist ein Land, wo wir sehr, sehr berufsspartenspezifisch immer denken. Also es gibt den Tischler, es gibt den Handwerker, den Mechaniker. Es handelt sich dabei fast immer um sogenannte Nischenarbeitsplätze. Also um Arbeitsplätze, die ganz, ganz kreativ, meist ganz, ganz neu entwickelt werden müssen, wo man sich die Frage stellt, wie schauen die Möglichkeiten des jungen Menschen aus und wie schaut der Bedarf des Unternehmens aus? Und dass man versucht, diese beiden Bereiche ein Stück weit zusammenzubringen und Einsatzbereiche zu finden, die wirklich zum Teil ganz, ganz neue Arbeitsplätze dadurch erwachsen lassen. Ein weiteres Spezifikum ist, dass in jedem Betrieb ein Mentor etabliert wird. Also es soll nicht darum gehen, dass ein Leben lang oder über viele, viele Zeit jetzt quasi eine Person von außen ständig im Betrieb anwesend ist und die Person begleitet, sondern dass Personen, die in dem Unternehmen arbeiten, die dort im Idealfall auch in Schlüsselpositionen tätig sind, ebenso eine Mentorinnenfunktion übernehmen. Die Rahmenbedingungen, die dem Institut für Sozialdienste offenstehen, wären optimal. Und der Erfolg, den sie haben, also es wurden in den 10 Jahren über 140 solcher integrativen Arbeitsplätze geschaffen. Wenn man sich anschaut, das sind circa ein Viertel aller Personen in diesem Bundesland. In Wien wären das ungefähr dann so 2.000-3.000, wenn man das hochrechnen würde. Aber der Erfolg gibt ihnen extrem recht. Aber die Rahmenbedingungen, die sie dort haben, sind eben auch für österreichische Verhältnisse einzigartig. So werden beispielsweise die Lohnkosten an die Betriebe dauerhaft und ziemlich unbürokratisch subventioniert. Das heißt, ich habe vorhin erzählt, es handelt sich um einen ganz neu geschaffenen Arbeitsplatz. Also es ist kein Arbeitsplatz, der in einem Stellenplan des Unternehmens grundsätzlich vorkommt. Das heißt auch, dass das Unternehmen vielleicht nur 15% oder 20% eines kollektivvertraglichen Lohns bereit ist zu bezahlen. Die anderen 80% würde in dem Fall das Bundesland dem Betrieb als Lohnkostenförderung zuschießen. Der Vorteil für die Person ist ganz klar, sie ist sozialversichert, sie hat einen Beruf und das Land, für das Land ist es nicht teurer. Wir haben in vielen Kontexten die Situation, dass nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern Unterstützung in Sondereinrichtungen ein Leben lang gewährt wird. Sehr, sehr teuer. Und sobald diese Unterstützung individualisiert wird, muss die Person, sobald sie am Arbeitsplatz ist, innerhalb von 1-2 Jahren plötzlich hundertprozentig funktionieren. Es sind nun mal Personen, die Einschränkungen haben. Es sind auch Arbeitsplätze, die zum Teil auch keine vollwertigen Arbeitsplätze sind und wo so eine finanzielle Unterstützung einfach dauerhaft notwendig ist. Ja, so ganz kurz zum Abschluss. Was bräuchte es, um Inklusion und Teilhabe zu verwirklichen? So habe ich es jetzt einmal genannt. Ganz, ganz oben steht einen politischen Willen. Also den politischen Willen, ich hatte es vorhin schon gesagt, abseits von Lippenbekenntnissen fehlt dieser politische Wille wirklich noch, um eine nachhaltige Veränderung im Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung allgemein und für die Zielgruppe im Besonderen zu schaffen. Wir brauchen, also das sage ich aus Sicht der Forschung, eine einheitliche Datenbasis. Wir müssen wissen, um wie viele Personen geht es, wo sind diese Menschen, um da auch wirklich nachhaltig planen zu können. Wenn man beispielsweise die Vereinigten Staaten oder Großbritannien sich als Beispiel hernimmt, dann kann die Politik dort auch mit ganz anderen Planungsdaten einfach agieren. Die wissen, um wie viele Personen handelt es sich und es ist relativ einfach, auch Ressourcen dann entsprechend zuzuweisen. Es braucht selbst 2,5 Jahre nach der Verabschiedung des Behindertengleichstellungsgesetzes, auf vielen Ebenen haben wir noch Diskriminierungen. Der Passus der Arbeitsunfähigkeit ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz zentraler diskriminierender Gesellschaft, also gesetzlicher Faktor. Solche gesetzlichen Bestimmungen müssten abgeschafft werden. Es braucht und bräuchte, und da sind nicht nur Menschen mit intellektueller Behinderung angesprochen, grundsätzlich gleiche Rahmenbedingungen und gleiche Möglichkeit, egal wo ich in Österreich lebe oder arbeiten will. Das heißt, anstatt überall zu versuchen, das Rad neu zu erfinden, was ein Stück weit der österreichischen Mentalität auch entspricht, sollte man versuchen, da eine Vereinheitlichung zu schaffen. Im Sinne eines Unterstützungssystems braucht es nachhaltige, ein Stück weit stufenweise aufgebaute Unterstützungsmodelle, dass Teilhabe am Arbeitsmarkt auch für Menschen, ich habe es vorhin versucht, ein Beispiel Spagat zu schildern, Arbeit für Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben, braucht, also im Sinne des Abbaus von Barrieren im Kopf, wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu sehen, dass auch solche Menschen einen sehr, sehr positiven Beitrag leisten können in einem Unternehmen. Viele Betriebschefs, mit denen ich auch gesprochen habe in Vorarlberg, haben gesagt, naja, also das, was die Person jetzt wirklich zu meiner Wertschöpfungskette beitragen kann, ist vielleicht nicht so viel. Ich meine, sie kann einen Beitrag leisten, aber was sich am sozialen Klima in der Firma getan hat, seitdem diese Person bei uns angestellt ist und die Motivation des Arbeitnehmers, was für einen Einfluss das gehabt hat auf das Arbeitsumfeld. Also das ist gerade ein Punkt, den viele herausstreichen, dass sie das nicht mehr missen wollen. Und die beiden letzten Punkte sind, denke ich, jetzt noch einmal auch sehr, sehr stark behinderungsgruppenübergreifend zu sehen. Es braucht um die Zukunft von Unterstützungssystemen einen ganz, ganz transparenten Diskurs, eine ganz transparente Debatte, die nur unter Einbeziehung von Betroffenen, also wie hier auch ganz, ganz viele Betroffene sitzen, unter Einbeziehung der eigentlichen Experten eigentlich stattfinden kann. Es braucht auf der Ebene von Menschen mit Behinderung, der Herr Ori Hunig hatte die People First Bewegung auch angesprochen, als unabhängige Interessensvertretung auch dieser Gruppe. Wir sehen in Ländern die progressive Unterstützungssysteme hatten, dass Selbstvertretungsgruppen wirklich auch gesetzlich verankert sind und da eine klare Rolle spielen, und das bräuchte es auch in Österreich. Ja, ich bin schon am Ende meiner Ausführungen angekommen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.